Lob und Dank sei dem Herrn. Paulus schreibt an die Römer, dass wir hier seufzen und darauf warten, beim Herrn zu sein. Und wenn wir die herrlichen Lieder mitsingen oder mithören, dann wünschen wir es uns von Herzen, dass dieser Tag recht bald käme. Es muss dahin kommen, dass wir sagen können, komme bald, Herr Jesus. Vielleicht wird es noch ein wenig dauern, bis der Zustand erreicht ist, aber er wird kommen, denn so steht's geschrieben. Die Stunde wird schlagen, in der wir eine solche Sehnsucht haben werden, und einfach sagen, komme bald, Herr Jesus. Dass es uns allen auf Erden überhaupt nicht mehr gefällt. Im Moment geht es uns sicher noch einigermaßen. Wir mögen mit diesem oder jenem nicht ganz einverstanden sein, aber seid einmal ganz ehrlich. Wer möchte so ganz und gar schon zum Herrn hinaufgehen? Schon sind einige da? Doch einige sind schon da. Ich denke an den ganz alten Bruder, der schon weit über 80 war, der immer gepredigt hat, wie herrlich es im Himmel ist. Und als der Tod ihn hinübertransportieren wollte, dann hat er alles in Bewegung gesetzt, dass alle beten sollten, dass Gott ihn doch nicht gehen lässt. Ja, vorher war alles so schön und als er gehen sollte, dahin, wo es schön ist, wollte er nicht, um keinen Preis. Er wollte hier bleiben. So soll es mit uns nicht sein. Unsere Worte und unser Zeugnis und unser Leben sollen übereinstimmen. Wenn wir sagen, Herr, wir lieben dich, dann muss das stimmen. Dann dürfen das nicht nur Worte sein, sondern dann muss das göttliche Realität aus Gnaden sein. Wir sind dankbar, dass wir zusammenkommen dürfen. Ich bin jedes Mal, ich möchte fast das Wort beschämt sagen, wenn ich euch alle hier sehe und weiß, dass ihr zum Teil weite Strecken zurückliegt und kommt, um das Wort des Herrn zu hören. Welch ein Ernst und welch eine Gewissheit muss in dem sein, was hier verkündigt wird. Welch eine Verantwortung ist damit verbunden. Gott hat uns bis jetzt geholfen, wirklich nur das zu verkündigen, womit wir vor ihm bestehen werden. Wenn ich alles so gewiss sagen könnte und wüsste, wie das, dann wüsste ich alles ganz gewiss. Ja, die Verkündigung, die stimmt von A bis Z. Ob wir mit der Verkündigung immer übereinstimmen, das ist die zweite Frage. Aber bei Gott ist ja alles möglich. Er kann uns Nachhilfeunterricht geben. Er kann uns dahin bringen, dass beides übereinstimmt. Ich möchte nicht versäumen, euch alle ganz herzlich willkommen zu heißen. Und ihr wisst, ich habe es mir einfach vorgenommen, jedes erste Wochenende hier zu sein. Und ich schätze es, wenn ihr kommt, dass wir gemeinsam Gottes Wort betrachten dürfen. Wenn ich daran denke, von nah und fern kommen wir hierher, Gottes Wort zu hören. Möge es nichts als Gottes Wort sein, dass wir von Anfang bis zu Ende zu hören bekommen. Und dann sehe ich heute auch unsere liebe Schwester Vogt, die zu Tode erkrankt war und die gern heimgehen wollte und die der Herr noch hier gelassen hat. Gott segne dich. Ich erinnere mich noch des Besuches im Krankenhaus. Menschlich hatten wir alle keine Hoffnung mehr. Und trotzdem hat Gott es so gefügt. Wenn wir sagen können, Herr, dein Wille geschehe, und es auch so meine. Manchmal sagen wir es und meinen es nicht. Wenn es aber von Herzen gesagt wird und wir es meinen. Ich habe, als ich wusste oder hörte, dass du kommen wirst, habe ich an den Spruch, den er mir vor einiger Zeit zukommen ließ, gedacht. Und ich lese ihn mal vor. Gebet eines Dieners Jesu. Du hast mich, Herr, gerufen, in deinem Dienst zu stehen. An deines Thrones Stufen lass mich anbetend flehen. Hilf mir das Heil verkünden, das du der Welt geschenkt, dass viele Seelen finden dich, der sie liebt und lenkt. Lass mich die Liebe leben, mit der du stets mich liebst, und lass mich weitergeben die Freude, die du gibst. Ob auch die Feinde toben und meine Kraft zerbricht, du machst das Leid zum Loben, machst alle Nebel Licht, hältst mich mit starken Händen zu stehen auf der Wacht, lässt mich den Dienst vollenden, den du mir zugedacht. Oft schaue ich darauf, ich hab's auf meinem Schreibtisch eingerahmt stehen, hab's jetzt nur rausgenommen, um es vorlesen zu können. Das ist mein inniger Wunsch. Für mich bedeutet es alles. Christus ist mein Leben und Sterben sei mein Gewinn. Und wir haben es immer wieder gesagt, wenn wir mit ihm leben, dann werden wir auch mit ihm sterben. Das heißt hinübergehen in die Herrlichkeit. Wir haben sehr gute Nachrichten von überall. Menschen wollen Gottes Wort hören wie nie zuvor. Und wir hoffen, dass eine richtige Erntezeit anbricht. Eine Erntezeit, in der viele Seelen in das Reich Gottes hineingebracht werden können. Auch heute Morgen hatte ich einen Anruf aus Kenia. Und das ist eine Gruppe, die haben interdenominationell für Billy Graham, für Osborne und Cirolo, für all die namhaften Größen Feldzüge vorbereitet. Und sie haben von dem Dienst gehört, den Gott mir gab. Und schon einige Male gefragt und heute Morgen endgültig, ob ich wirklich kommen werde. Und am zweiten Wochenende im März dort vielleicht zu einer Volksmenge sprechen, wie nie zuvor. Gott öffnet Türen, er öffnet Toren. Sein Wort wird nicht leer zurückkommen. Es wird ausrichten, wozu es gesandt wurde. Und ich werde, solange bis der Herr kommt, daran glauben, dass Gnadenzeit ist. Kein Mensch wird mich davon überzeugen können, dass die Gnadenzeit irgendwann schon vorbei oder zu Ende gegangen ist. Nein, unser Herr hat selber gesagt, wirket, bis ich komme. Und wenn der Letzte hereingekommen ist, dann geht die Tür zu und dann werden wir beim Herrn sein. Es sind aber auch besondere Gebetsanliegen, die mir auch noch telefonisch durchgegeben wurden. Die werden wir heute noch dem Herrn bringen. Nicht alles kann von hier vorne gesagt werden. Es läuft immer beides nebeneinander, das Gute und das Böse. Und besonders, wenn Gott sich aufmacht, etwas Herrliches zu tun, dann wird der Feind alles daran setzen, um die Sache Gottes aufzuhalten. Aber nicht in uns selber oder aus unserer Überzeugung, sondern im Aufblick zu Gott können wir es aus Überzeugung sagen: Jesus ist Sieger. Amen. Mögen die Dinge sein, wie sie sind. Wenn wir Same Abrahams geworden sind aus Gnaden, dann schauen wir nicht auf das, was vor Augen ist, sondern auf den, der die Verheißung gegeben hat. Und wir schauen so im Glauben auf ihn, als sähen wir ihn und leben in der Überzeugung, dass er alles, was er zugesagt hat, tatsächlich erfüllen wird. Anders kann es nicht sein. Der Glaube an Gott ist verbunden mit den Verheißungen, die er seinem Volke in seinem Worte gegeben hat. Und wir kennen Gott nicht anders als den treuen und wahrhaftigen Gott, der sein Wort nicht brechen kann und nicht brechen will, sondern, wie wir es im Hebräerbrief ja auch schon oft gelesen haben, dass er das Unabänderliche seines Willens mit einem Eid bekräftigt hat. Vielleicht sollte ich das lesen. Das ist nämlich eine solche Glaubensstärkung und die brauchen wir ja alle. Die brauchen wir alle, auch wenn wir manchmal meinen, es geht auch so. Wir brauchen alle eine ganz kräftige Glaubensstärkung. In Hebräer im 6. Kapitel stehen diese wunderbaren Worte. Hebräer Kapitel 6 und zwar von Vers 15. Hebräer 6 von Vers 15. Und auf diese Weise harrte jener geduldig aus und erlangte das Verheißene. Menschen schwören bekanntlich bei dem Höheren, und der Eid dient ihnen zur Bekräftigung, so dass alle Widerrede ausgeschlossen ist. Aus diesem Grunde ist auch Gott, weil er den Erben seiner Verheißung, das Unabänderliche seines Ratschlusses in besonderem Grade deutlich dartun wollte, als Bürge mit einem Eid eingetreten, damit wir durch zwei unabänderliche Tatsachen, bei denen Gott unmöglich getäuscht haben kann, eine starke Ermutigung besäßen. Wir, die wir unsere Zuflucht dazu genommen haben, die uns eröffnete Hoffnung zu ergreifen. Welch ein wunderbares und herrliches Wort. Das tröstet nicht nur, das stärkt, gibt Glaubenszuversicht, richtet uns auf und gibt uns neuen Mut, dem Herrn zu dienen und zu folgen. Zu wissen, wie er bei Abraham verheißen hat und dann auch erfüllte, so wird er es bei allen Gläubigen aus Gnaden tun. Gott hält, was er verspricht. Eher fällt der Himmel, ehe mich täuscht sein Wort. Warum hat Gott uns so geführt, dass wir das Hauptgewicht auf sein Wort gelegt haben? Nicht auf Erklärungen oder Deutungen, die ja heute so und morgen anders sein können, sondern auf das unfehlbare, ewig gültige, ewig bleibende, unabänderliche Wort Gottes. Und darauf bleiben wir aus Gnaden gegründet. Wenn wir, ohne zu urteilen, auf all die vielen Versionen zurückblicken, die im Laufe unserer Zeit schon an Deutungen hervorgebracht worden sind, dann dürfen wir neu danken, dass der Herr uns in seinem Worte erhalten hat. Ich hatte kein Wort für heute Abend, aber aus dem kurzen Gespräch mit Bruder Kupfer möchte ich doch auf die Tatsache eingehen, mit der wir ja durch den Dienst Bruder Brenhims bekannt oder vertraut gemacht worden sind, nämlich mit dem letzten Zeichen, das der Herr seiner Gemeinde geschenkt hat, wie damals dem Volke Israel und den Samaritern und zur Zeit Abrahams, dass er die Gedanken der Herzen offenbarte. Und ihr wisst ja, dass es Brüder gibt, die da eben rechts und links über das Zeugnis der Heiligen Schrift hinausgehen. Und wenn hier geschrieben steht, in den Tagen, in denen sich der Menschensohn offenbart, und wenn dann Bruder Brenhim darauf Bezug nimmt, dann sagen sie, ja, seht ihr, er war es doch, er war es doch. Aber wenn wir die Heilige Schrift genau betrachten, dann können wir doch noch zwischen dem Herrn Jesus und einem Dienst, der in seinem Namen ausgeführt wird, unterscheiden. Wenn wir das nicht mehr können, dann weiß ich nicht, was wir noch können. Und das muss uns in Fleisch und Blut übergehen, das muss in Seele und Geist, in Mark und Bein durchdringen, damit wir im Worte Gottes felsenfest für immer gegründet bleiben. Ehe wir zu Lukas 17 und Matthäus 24 kommen, lasst mich euch nur zeigen, dass man die Heilige Schrift nicht nur dem Verstande nach oder in der Reihenfolge der Kapitel lesen kann, sondern dass es der Offenbarung durch den Geist bedarf, um alle Dinge an den Ort zu stellen, an den sie gehören. Wenn wir von dem Kommen des Herrn in der Heiligen Schrift lesen, dann finden wir es in den Evangelien und in den Briefen und dann besonders in der Offenbarung doch einige Male. Immer wieder wird darauf hingewiesen, meinetwegen in Offenbarung 16. Ich greife nur speziell ein paar Schriftstellen heraus und möchte euch dadurch etwas zeigen. Offenbarung Kapitel 16, Vers 15. Seht, ich komme wie ein Dieb. Selig ist, wer da wacht und seine Kleider bereithält, damit er nicht nackt einherzugehen braucht und man seine Schande nicht zu sehen bekommt. Das steht hier in Offenbarung 16, Vers 15 geschrieben. Wir hätten schon in Kapitel 14 eigentlich lesen können. Ich tue es jetzt noch, damit wir auch das nicht auslassen. Offenbarung 14, Vers 14. Nun sah ich plötzlich eine weiße Wolke Und auf der Wolke saß einer, der wie ein Menschensohn aussah. Er hatte auf dem Haupt eine goldene Krone und eine scharfe Sichel in der Hand. Und so weiter und so weiter. Jetzt lesen wir Kapitel 19. Hier wird von Vers 1 das Hochzeitsmahl in der Herrlichkeit beschrieben, Offenbarung 19 von Vers 1. Danach hörte ich ein Getön, das klang wie der laute Jubel einer großen Schar im Himmel. Die riefen: Halleluja, das Heil, die Herrlichkeit und die Kraft gehören unserem Gott. Und so weiter und so weiter. Dann heißt es in Vers 9, dann sagte er zu mir: Schreibe, selig sind die, welche zum Hochzeitsmahl des Lammes geladen sind. Hier ist das Hochzeitsmahl beschrieben. Vorher, siehe, ich komme, seht, er kommt mit den Wolken. Immer wieder der Hinweis, hier wird uns das Hochzeitsmahl geschildert. Und in Offenbarung im 21. Kapitel lesen wir in Vers 1 vom neuen Himmel und der neuen Erde. Offenbarung 21, Vers 1. Dann sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde waren verschwunden und auch das Meer war nicht mehr da. Wenn wir die Reihenfolge beobachten, in Kapitel 19 von Vers 1 bis 10 das Hochzeitsmahl, von Vers 11 kommt der Herr herunter, der letzte Kampf findet statt, alle Vögel des Himmels versammeln sich, so könnt ihr es von Vers 17 nachlesen, um das Fleisch von Königen und Heerführern zu fressen, weil der Herr die letzte Schlacht entschieden und mit allem ein Ende gemacht hat. Dann in Offenbarung 20 von Vers 1 wird das tausendjährige Reich beschrieben. In Vers 7 steht dann, wenn die tausend Jahre zu Ende sind, wird Satan aus seinem Gefängnis freigelassen. Danach kommt dann das Endgericht von Vers 11 bis zum Ende des 20. Kapitels. Und dann steht in 21 Vers 1 vom neuen Himmel und von der neuen Erde. Dann in Vers 2 von der heiligen Stadt, dem neuen Jerusalem, das aus dem Himmel von Gott herabkommt, ausgestattet wie eine Braut. Und jetzt werdet ihr nicht wenig staunen, wenn ich euch nach all diesem aus Kapitel 22 wieder vorlesen werde, was ich euch vor all den Kapiteln gelesen habe. Offenbarung 22, hier lesen wir von Vers 6. Offenbarung 22 von Vers 6. Dann sagte er zu mir: Diese Worte sind zuverlässig und wahrhaftig. Und der Herr, der Gott der Prophetengeister, hat seinen Engel gesandt, um seinen Knechten anzuzeigen, was in Bälde geschehen muss. Und wisset wohl, ich komme bald. Selig ist, wer die Worte der Weissagung dieses Buches festhält. Wenn man chronologisch vorgehen würde, dann passt das alles so herrlich aufeinander und nacheinander. Und dann kommt nach Kapitel 19 und 20 und 21 wiederum noch einmal Kapitel 22. Und wenn wir in Kapitel 20 schon das Endgericht betrachten und den weißen Thron sehen, Bücher wurden aufgetan und auch das Buch des Lebens und alle Menschen wurden gerichtet und wer nicht gefunden ward, geschrieben im Buch des Lebens, wurde in den Feuersee geworfen. Das ist der zweite Tod. Danach neuer Himmel und neue Erde. Es passt einfach alles wunderbar zusammen. Und dann kommt Kapitel 22, das uns wieder in die Zeit zurückversetzt. In die Zeit deshalb, weil noch von Monaten die Rede ist. Ich lese es euch vor. Und Ewigkeit hat ja keine Monate. Hier steht in Offenbarung 22 von Vers 1, weiter zeigte er mir einen Strom von Wasser des Lebens wie Kristall, der aus dem Throne Gottes und des Lammes hervorfloss. Auf beiden Seiten des Stromes, halbwegs zwischen ihm und den Straßen der Stadt, standen Lebensbäume, die 12-mal Früchte tragen. In jedem Monat bringen sie ihre Früchte. Und die Blätter der Bäume dienen den Völkern zur Heilung. Hundertprozentig eine Beschreibung des Zustandes im tausendjährigen Reich. Mit absoluter und hundertprozentiger Gewissheit. Ich kann euch zu Hesekiel 47 nehmen, wo genau die gleichen Worte stehen. Aber ich sage oder lese diese Schriftstellen aus einem ganz bestimmten Grunde, nämlich um uns zu zeigen, dass wir die Bibel nicht wie ein Buch oder irgendeine Zeitung lesen können, sondern mit göttlicher Befugnis müssen wir den Heilsplan unseres Gottes so darlegen, wie es richtig ist. Hier in Hesekiel 47 möchte ich wenigstens in Verbindung mit Offenbarung 22 die Verse lesen. Hesekiel 47, Vers 12, An dem Flusse aber werden an seinem Ufer auf beiden Seiten allerlei Bäume mit essbaren Früchten wachsen, Bäume, deren Laub nicht verwelkt und deren Früchte nicht ausgehen. Alle Monate werden sie reife Früchte tragen. Haben wir dasselbe aus Offenbarung 22 gelesen? Amen. Ganz genau. Gottes Wort stimmt immer überein. Lasst uns jetzt zu dem Thema des Abends kommen, in Eile, zu Lukas Kapitel 17. Und ich möchte mit Absicht, weil es sich um lehrmäßige Dinge handelt, langsam sprechen. Wenn man evangelisiert, dann muss die Sache kommen, dann muss Feuer da sein und auch ein bisschen Begeisterung. Aber bei einer Darlegung dessen, was prophetisch oder lehrmäßig von Wichtigkeit ist, muss es in Klarheit gebracht werden, dass der Letzte dem folgen und es verstehen kann. Die Betonung in Lukas 17, auch die Bruder Brenhem hervorgehoben hat, liegt ja in den Versen bis 30. Aber ich muss, um der Wahrhaftigkeit willen, den gesamten Zusammenhang lesen. Ihr wisst ja, der Vers 30 ist immer wieder besonders hervorgehoben worden. Genau wie in Offenbarung 10, der siebente Vers, doch immer und immer wieder vor all den anderen Versen hervorgehoben worden ist. Aber ihr wisst ja, wie es mit uns an dieser Stätte ist. Wir möchten den Zusammenhang wissen. Und nur aus dem Zusammenhang können wir wissen, was der einzelne Vers bedeutet und worauf er sich bezieht. Um es klar zu sagen, wenn ich wissen will, was in Vers 30 gemeint ist, dann darf ich es mir erlauben, von Vers 25 bis meinetwegen Vers 35 zu lesen. Und dann habe ich diesen einen Vers, um den es geht, eingebettet in all den anderen Versen. Dann brauche ich nicht mehr zu deuten, nicht mehr zu raten, nur noch das, was uns gesagt wird, zu glauben und anzunehmen. Lasst uns Lukas 17 von Vers 25 lesen. Zuerst muss er aber noch vieles leiden und von diesem Geschlecht verworfen werden. Und wie es in den Tagen Noahs zugegangen ist, so wird es auch in den Tagen des Menschensohnes sein. Man aß und trank, man heiratete und wurde verheiratet, bis zu dem Tage, an welchem Noah in die Arche ging und die Sintflut kam und allen den Untergang brachte. Ebenso, wie es in den Tagen Lots zugegangen ist, man aß und trank, man kaufte und verkaufte, man pflanzte und baute. Aber an dem Tage, an welchem Lot aus Sodom wegging, regnete es Feuer und Schwefel vom Himmel und vernichtete alle. Merken wir uns, beide Male, bei Noah und bei Lot, beide Male Vernichtung aller. Der eine ist in die Arche hineingegangen, der andere aus Sodom herausgegangen. Aber beide Male kam das Gericht sofort, nachdem das geschah. Nun lesen wir Vers 30. Ebenso wird es auch an dem Tage sein, an welchem der Menschensohn sich offenbart. Ich lese den Vers noch einmal und dann lese ich weiter. Wird es auch an dem Tage sein, an welchem der Menschensohn sich offenbart? Wer an diesem Tage auf dem Dache ist, während seine Geräte sich im Hause befinden, der steige nicht erst noch hinab, um sie zu holen. Und ebenso, wer auf dem Felde ist, kehre nicht zurück. Denkt an Lots Frau. Wer sein Leben zu erhalten sucht, der wird es verlieren. Und wer es verliert, dem wird es erhalten bleiben. Ich sage euch, in der betreffenden Nacht werden zwei auf einem Lager liegen, der eine wird angenommen, der andere zurückgelassen werden. Zwei werden an derselben Handmühle mahlen, die eine wird angenommen, die andere zurückgelassen werden. Da erwiderten ihm die Jünger mit der Frage, Herr, wo denn? Er aber antwortete ihnen, wo das Aas liegt, da sammeln sich die Geier. Der Zusammenhang ist sehr klar. Und es gibt insgesamt in Verbindung mit dem Menschensohn drei, ich nenne es mal, Begriffe. Das eine ist, wenn der Menschensohn sich offenbart. Der zweite, wenn ihr den Menschensohn in Wolken des Himmels kommen seht. Und der dritte, wenn ihr das Zeichen des Menschensohnes am Himmel sehen werdet.
Man muss diese drei Dinge biblisch einordnen können, um zu wissen, in welch einen Zusammenhang sie gehören. Hier in Lukas 17 scheint es uns allen ganz klar zu sein. Da war Noah, Gott offenbarte ihm, was geschehen würde. Er war der Prophet, er trat mit der Botschaft auf. Dann kam diese Zeit der Verkündigung, in der gleichzeitig die Arche gebaut wurde, zu ihrem Abschluss. Und dann ging Noah in die Arche hinein und 7 Tage vergingen. Und nach den 7 Tagen brach dann das Verderben herein. Es war keine Deutung, keine Predigt, sondern Gottes Handeln gemäß dem, was er angekündigt hatte. Nämlich, dass es regnen wird. Es war niemand, der um die Arche herumging und sagt, ihr Lieben, ich möchte euch jetzt etwas sagen, so und so ist die Geschichte, sondern sie haben nicht gehört, sondern haben es erlebt und haben es gesehen, was geschah. Nämlich, dass sich Gottes Wort buchstäblich erfüllte. Darauf kommt es an. Nicht auf die Deutung, sondern auf die buchstäbliche Erfüllung des Wortes Gottes. Wie war es in den Tagen Abrahams und Lots? Laufen ja parallel. Sie lebten ja zur gleichen Zeit, mit dem Unterschied, dass Abraham überhaupt nicht in Sodom war und Lot dann herausgerufen wurde. Was geschah? An demselben Tage, an dem Lot aus Sodom herausging, regnete es Feuer und Schwefel. Und das Feuer fiel und verbrannte, was zu verbrennen war. Und Lots Weib, die sich umschaute, wurde zu einer Salzsäule. Auch da war nicht Deutung und Erklärung, sondern buchstäbliche Erfüllung dessen, was Gott gesagt hat. Stimmt's oder nicht? Amen. Nun, wir haben da die Verheißung im Propheten Malachi von dem Tag des Herrn, der kommen wird und der brennen wird wie ein Ofen. An ihm werden die Gottlosen sein wie Stroh und Stoppeln und verbrennen wird sie der Tag des Herrn, der da kommt. Das will ich auch noch lesen, vielleicht nur diese eine Stelle aus 2. Petrus 3, damit wir alle, die wir ja so neutestamentlich orientiert sind, auch dabei bleiben. 2. Petrus 3, Vers 10. Kommen aber wird der Tag des Herrn wie ein Dieb. An ihm werden die Himmel mit Krachen vergehen. Verzeihung, Bruder Kopfer, ich war ein bisschen schnell, du musst ja übersetzen. 2. Petrus 3, Vers 10. Kommen aber wird der Tag des Herrn wie ein Dieb. An ihm werden die Himmel mit Krachen vergehen, die Elemente aber in der Flammenglut sich auflösen. Und die Erde wird mit allen Menschenwerken, die auf ihr sind, in Feuer aufgehen. Dann die Verheißung, ehe dieser schreckliche Tag des Herrn kommt, der brennen wird wie ein Ofen, sagte der Herr, siehe, ich sende euch den Propheten Elia. Und wenn dieser Zeitabschnitt dieses Dienstes zu Ende sein wird, dann muss eine Schlussfolgerung da sein, dann muss Feuer fallen. Wenn es nicht fällt, hat Gott nicht gesagt, was er meinte, oder nicht gemeint, was er sagte. Wenn Menschen behaupten, dass mit der Sache Bruder Brenhams alles zu Ende gegangen ist, dann muss ich einfach sagen, damit hat's erst richtig begonnen. Denn mit dem Zeitpunkt seines Heimgehens hat die ganze religiöse Welt zwar von einem großen Gottesmann, William Branham, gewusst, von einem großen Gottesmann, dem kein anderer vergleichbar ist, aber von einer göttlichen Botschaft, von einem Elia, von einer Wiederherstellung, von dem allem, was kommen musste, hat niemand etwas gewusst. Und ich vergesse den Tag nicht, als ich im April 66 und auch einmal noch danach im Dezember 69 mit Schwester Brenhim im Gespräch und Geschwister Statscliffe, die dabei waren, saß. Ich fragte sie buchstäblich, Schwester Brenhim, hast du während der Zeit, als dein Mann noch lebte, gewusst, worum es ging? Und sie sagte schlicht, nein, ich habe es nicht gewusst. Was will ich damit sagen? Es gibt heute Menschen, die all die Jahre verschlafen haben, aber jetzt kommen und den Zusammenhang nicht sehen und erkennen, Unruhe in das Reich Gottes hineintragen, Behauptungen aufstellen, die jegliche Realität entbehren und auch keine Grundlage haben. Alles, was Gott tut, wird immer mit seinem Worte übereinstimmen. Noah ging hinein, aber vorher war ja die Ankündigung, es wird regnen. Lot kam heraus, vorher war die Ankündigung, ich werde Sodom und Gomorra verbrennen. Beides geschah, wie Gott es gesagt hatte. Dasselbe muss und wird sich in dieser Generation wiederholen. Wenn der Dienst und die Aufgabe, die Gott sich gestellt hat, seine Vollendung gefunden haben wird, dann wird die Gemeinde hinaufgenommen, wie Lot herausging und Noah hineinging. Auch das sagte Bruder Brenhim wörtlich, wie herrlich. Der eine ging heraus, der andere ging herein. Ein Zeichen, dass die Braut aus allen Denominationen herauskommt und in Christus hineingeht. Denn nur in ihm sind wir geborgen und sicher. Aber am Ende muss die Verwandlung und die Entrückung stehen und danach muss das Feuer fallen. Wenn irgendjemand sagt, das ist alles schon gewesen und wir haben auf nichts mehr zu warten, dann ist das eben nicht der Fall, sondern alles wird in der Reihenfolge so geschehen, wie Gott es gesagt hat. Schaut oder wirft einen Blick mit mir zu Matthäus 24. Matthäus 24, hier ist zunächst einmal die Rede von denen, die auftreten werden und sogar Wunder und Zeichen tun und sagen, seht, er ist in der Wüste und so weiter. Aber in Vers 27, so wird es auch mit der Ankunft des Menschensohnes sein. Und jetzt kommt hier die gleiche Bezeichnung wie in Lukas 17, denn wo das Aas ist, da sammeln sich die Geier. Genau die gleiche Sache. Derselbe, der sich geoffenbart hat, ist derselbe, der wiederkommen wird, um die Seinen, denen er sich offenbaren konnte, heimzuholen. Es ist ein Unterschied oder eine Zeitspanne zwischen Offenbarung und Heimholung, zwischen dem, was angekündigt und kundgetan werden musste, und dann, bis die Sache vollendet werden kann. In der Zwischenzeit liegt unsere Herausrufung, unsere Belehrung, unsere Zubereitung. Und diese Zeit müssen wir nutzen, und wir wissen ja ganz genau, nach der Entrückung kommt die große Trübsalzeit. Da verliert die Sonne ihren Schein. Der Mond verwandelt sich in Blut. Die Sterne fallen vom Himmel. Und es gibt Leute, die sagen, der Herr ist gekommen und der Mond scheint wie immer und die Sonne auch, die Sterne Die Sterne sind, wo sie waren. Und sie machen alle Dinge ohne den Wirt. Ich kann's nicht ertragen. Wenn jemand begreift, wie heilig Gott und sein Wort ist, dann wagt er sich nicht heran an die Heilige Schrift, es sei denn, er hat göttliche Befugnis dazu, um die Dinge einzuordnen, wie sie von Gott aus gesehen und niedergeschrieben worden sind. Halten wir fest, nach der Entrückung kommt die große Drangsalszeit, von der geschrieben steht, betet, dass ihr würdig werdet, alle dem zu entfliehen, was da kommen soll über den ganzen Erdkreis. Amen. Habt ihr es gelesen? Lukas 21, könnt ihr es alle gerne nachlesen. Aber wir lesen jetzt nur mal den nächsten Vers aus Matthäus 24. Hier steht dann, Matthäus 24, Vers 29. Sogleich aber nach jener Drangsalszeit wird die Sonne sich verfinstern und der Mond seinen Schein verlieren. Die Sterne werden vom Himmel fallen und die Kräfte des Himmels in Erschütterung geraten. Und dann wird das Zeichen des Menschensohnes am Himmel erscheinen. Und dann werden alle Geschlechter der Erde heulen und wehklagen und werden den Menschensohn auf den Wolken des Himmels mit großer Macht und Herrlichkeit kommen sehen. Zwei verschiedene kommen. Das eine kommen spricht von der Hinwegnahme. Zwei werden auf einem Bette liegen, zwei auf einer Mühle mahlen, zwei auf einem Felde sein, einer genommen, einer bleibt zurück. Hier, im Anschluss an die Drangsalszeit, geht es um sein Wiederkommen zu den Juden. Und lasst mich euch das in aller Deutlichkeit aus dem Worte Gottes lesen, damit ihr wisst, er kommt ja nicht vor der, er kommt vor der Drangsalszeit, um uns heimzuholen und dann diese wunderbare göttliche Ordnung, dass erst nach der Drangsalszeit Sonne und Mond den Schein verlieren und die Sterne vom Himmel fallen und die Kräfte des Himmels in Erschütterung geraten und erst dann steht, dann werdet ihr das Zeichen des Menschensohnes am Himmel erscheinen. Und dann werden alle Geschlechter der Erde wehklagen. Wenn jemand sagt, der Menschensohn ist wiedergekommen, die Braut ist noch hier, die Drangsalszeit ist noch gar nicht gewesen und noch kein Geschlecht auf Erden hat geheult, und noch niemand hat das Zeichen des Menschensohnes am Himmel gesehen. Alle feiern noch ihre Feste, in Kürze Karneval. Niemand heult, niemand wehklagt, alles ist lustig. Und doch gibt es Menschen, die behaupten, dies alles sei schon erfüllt. Ohne, dass es in der Tat geschehen wäre. Nein, unser Gott ist ein wahrhaftiger Gott. Schlagt ihr zu diesem Wort, das wir soeben gelesen haben, Offenbarung Kapitel 1 auf. Und ihr werdet sehen, dass dieses Kommen hier genau dasselbe sagt, was wir hier eben gelesen haben. Offenbarung, Kapitel 1, Vers 7. Seht, er kommt mit den Wolken und sehen werden ihn die Augen aller, auch die, welche ihn durchstochen haben. Und wehklagen werden um ihn alle Geschlechter der Erde. Ja, Amen. Aber zu dem Zeitpunkt kommt er dann schon als der Herr, als der Allmächtige. Lass mich Vers 8 lesen. Ich bin das Alpha und das Omega, spricht Gott der Herr, der da ist und der da war und der da kommt, der Allmächtige. Es ist unmöglich, die Dinge zu verfehlen. Was sagt der Prophet Zacharia? Sie werden auf den hinblicken, den sie durchbohrt haben, und jedes Geschlecht wird für sich heulen und wehklagen. Er steht so geschrieben oder nicht? Also, in der Bibel ist alles wunderbar geordnet. Und glaubt es mir, es überwältigt mich, wie Gott, die Propheten und die Apostel, ob es Evangelien, ob es das Alte oder Neue Testament ist. Wie wunderbar und wie harmonisch ist alles aufeinander abgestimmt. Nur müssen wir in diese göttliche Harmonie eingestimmt werden. Und das geschieht nicht mit hier oben, sondern das muss im Herzen durch den Heiligen Geist geschehen. Wenn der Herr wiederkommen wird, sichtbar für alle Augen, auch für die, also die Juden, die ihn durchstochen haben, das wird ein anderes Kommen sein. Nicht das Kommen, um die Braut heimzuholen, sondern um sich seinem Volke zu offenbaren. Und dann werden sie auf den schauen, den sie durchbohrt haben, und fragen, woher hast du deine Wunden? Und er wird sagen, im Hause meiner Freunde sind sie mir angebracht worden. Und sie werden ihn erkennen, den sie durchstochen haben, und werden wehklagen, wie man um den einzigen Sohn wehklagt. Wenn wir diese Worte lesen, dann müssen wir sagen, selbst ein Tor kann nicht irren. Wenn er guten Willens ist, den göttlichen Spuren des geoffenbarten Wortes zu folgen, dann nützt es nicht, ein Zitat hier oder da aus dem Zusammenhang herauszureißen und noch der Sache Autorität zu geben, indem man sagt, der Prophet hat's gesagt. Der Prophet hat weder etwas anderes sagen können noch wollen, noch hat er was anderes gesagt als das, was Gott durch alle Propheten und Apostel schon gesagt hatte. Anders geht es nicht. Das, was Gott gesagt hat, muss immer und wird immer übereinstimmen. Also, wir warten noch auf die Vollendung. Soweit ich es beurteilen kann, hat noch nicht einmal die Herausrufung in der Gesamtheit stattgefunden. Gott hat einen Stamm herausgerufen, ich nenne es mal einmal so, damit wir die Möglichkeit bekommen, die ganze Welt oder in die ganze Welt den Ruf erschallen zu lassen oder zu tragen. So hat Gott es immer gemacht. Hatte Bruder Branham nicht eine Gemeinde und Menschen, die in vielen Städten im ganzen Lande hinter ihm standen, damit er die Botschaft bringen konnte? Hat Gott es jetzt nicht so eingerichtet, dass wir die Botschaft tragen können, die gebracht wurde? Und die Speise, die eingelagert worden ist, dass wir sie austeilen können aus Gnaden? Oh, wie dankbar können wir sein, dass Gott uns so gnädig angesehen hat und hat uns in sein Wort und in seinen Willen hineingeführt. Und daher all diese Schüsse, die nicht in den Bus, sondern immer so richtig schön die Zielscheibe, die getroffen wird. Aber auch das ist ein sehr schönes Zeichen, dass Gott mit uns etwas vorhat. Ich sage das nicht aus Vermessenheit. Ich sage es, weil es wahr ist. Gott hat einen Plan. Gott hat ein Programm. Und es gibt keinen Zufall bei Gott. Den mögen wir manchmal irgendwo sehen, aber Gott sieht ihn nicht. Bei Gott ist alles Planung. Und wir sind ein Bestandteil dieser göttlichen Planung. Gott wollte, dass es so ist, dass sein geoffenbartes Wort in die ganze Welt hinausgetragen wird. Nicht eine Deutung, nicht eine Meinung, sondern die Verkündigung des ganzen Ratschlusses Gottes im Licht der geoffenbarten Wahrheiten, die Gott in dieser Zeit neu auf den Leuchter gestellt hat. Wir können unmöglich in dem alten Fahrwasser weiterfahren. Wir sind herausgekommen und hoffen, nicht noch einen babylonischen Mantel mitgenommen zu haben, unter dem noch einiges versteckt geblieben ist, sondern dass wir aus Babylon herausgekommen sind und dass auch Babylon aus uns herausgekommen ist. Sollen wir denn deutlich werden, wie viele sind aus dem damaligen Babylon zur Zeit der Reformation herausgekommen und immer wieder Neues herauskommen zu verzeichnen. Und sie haben alte Dinge aus Babylon mitgenommen, siehe Trinität und all die Taufen und all die Dinge, die unbiblisch sind. Aber Gott hat einen Propheten gesandt, um die ganze Sache aufzudecken, um uns die Freiheit zu zeigen und noch zu zeigen, wo die Sachen schiefgelaufen sind, um eine Korrektur vorzunehmen. Und aus Gnade dürfen wir das anerkennen, innerlich zustimmen und sagen, Herr, das hast du wunderbar gemacht. So hast du's in deinem Wort verheißen. So haben wir's erlebt. Und so sehen wir es jetzt geschehen. Das Evangelium vom Reich muss allen Völkern zu einem Zeugnis gepredigt werden. Nicht ein Evangelium, sondern das Evangelium. Diese göttlich frohmachende Botschaft, die alles, was Gott verheißen hat, beinhaltet. Und dann werden auch wir froh, ob manche Leiden und Missverständnisse und was immer da so unterwegs sein mag. Wir haben ein Ziel vor Augen. Wir wissen, an wen wir glauben. Wir wissen, wer mit uns geredet hat. Und wir sind dankbar, dass wir ihm folgen dürfen. So Gott Gnade schenkt, werden wir lehrmäßig nach und nach all diese Dinge ordnen mit Gottes Hilfe. Meint nicht, ich komme hierher als jemand, der was weiß. Ich weiß genauso viel wie jeder andere auch und genauso wenig. Aber plötzlich kommt Licht, plötzlich kommt Inspiration, plötzlich beginnen sich die Dinge zusammenzufügen und dann kann man die Augen nicht mehr verschließen. Dann muss man sie öffnen und das Licht strahlt aus jeder Bibelstelle hervor und man sieht die Zusammenhänge, wie Gott sie gemeint hat. Natürlich müssen wir zugeben, dass ja im ganzen Alten Testament und auch in den Evangelien, da ist von den Juden die Rede und von dem, was für die Nationen bestimmt ist und was damals geschah und was 70 nach Christus geschah mit der Zerstörung, wo geschrieben steht, wehe denen, die in der Zeit schwanger sind oder Kinder nähren müssen, betet, dass eure Flucht nicht im Winter geschehe und so weiter. Es ist nicht einfach, all die Dinge zu ordnen, aber sie sind geordnet. Nur musste Gott in Kürze so viel sagen. Und wir müssen die Gnade haben, dieses Vielgesagte in Kürze richtig einzuordnen. Halleluja. Amen. Preis und Ehre sei dem lebendigen Gott, der sich so zu uns herabneigt, durch sein Wort, durch seinen Geist. Und wir dürfen aus Gnade unter dem Blute des Lammes stehen. Und wie wir zu Anfang gelesen haben, Gott der Herr hat einen Eid geleistet, ist als Bürger eingetreten, dass alle seine Verheißungen erfüllt werden. Und das wird so geschehen, wie es war bei Noah, wie es war bei Lot, dass die Dinge, die buchstäblich angekündigt wurden, auch geschahen. So wird es sein, wenn der Menschensohn sich offenbart. So wird es sein, wenn seine Offenbarung unter seinem Volke ihren Abschluss und Höhepunkt erreicht hat. Und der, der sich offenbarte, wiederkommen kann, um die heimzuholen, denen er sich offenbaren konnte. Ist das nicht wunderbar? Das werden wir alle spüren. Das wird keine Lehre sein. Das wird eine Realität sein. Eine gewaltige Realität. Auch die Auferstehung wird Realität sein. Die Verwandlung wird Realität sein. Das Hinaufgehen in die Luft wird Realität sein. Die Begegnung des Herrn wird Realität sein. Das Hochzeitsmahl wird Realität sein. Doch nicht irgendeine Predigt. Das wird, jetzt ist Predigt. Aber dann ist die Erfüllung der Predigt des Wortes. Dann ist die Sache selber. Seid ihr nicht froh, dass Gott uns diese Gnade geschenkt hat? Ist das klar genug gewesen? Ich bin sicher. Gott segne euch. Amen. Lasst uns aufstehen und beten. Himmlischer Vater, ohne zu wissen, was ich sagen sollte, bin ich in diesen Nebenraum gekommen, o Herr, ohne Vorbereitung, ohne das Geringste in meinem Herzen oder Gedanken zu haben. Herr, du hast dein Volk gesehen und hast in Gnaden herabgeschaut. Du belehrst uns, du festigst uns, du gründest uns. Jeder Gottesdienst hat seine Berechtigung. In jeder Andacht tust du etwas Besonderes. Und dafür danken wir dir. Und wir bitten dich, fahre fort, deinen Willen zu offenbaren und ihn zu tun. Lass uns bis ans Ende den Anteil an dem haben, was du tust, in völligen Anschluss an dem und an das, was du verheißen und ausführst. Habe Dank, dass du uns so nahe bist, dass du mit uns redest, dass unsere Herzen brennen, weil dein Wort an uns ergangen ist. Treuer Gott, du weißt um all die Fürbitten, all die Nöte und was alles so sein mag, du kennst die Umstände, o Herr. Gemeinsam bitten wir dich in dieser Stunde, besonders den Fall in Österreich. Treuer Herr und Gott, du vermagst, jeden Fluch in Segen zu verwandeln, jeden Bann zu lösen, Freiheit zu geben, herauszuführen und dich zu offenbaren. Wir bitten für alle, die krank da niederliegen, Herr, sei ihnen nahe, sei ihnen Arzt. Du wollest dich als das offenbaren, was du bist. Den Verlorenen bist du ein Retter, den Kranken bist du ein Arzt, deinen Kindern ein Vater. Offenbare dich immer als das, was du bist. Herr, wir danken dir. Du bist uns alles in allem geworden. Du lehrst uns und du ermahnst uns. Du festigst uns. Du rufst uns heraus. Wir danken dir für den prophetischen Dienst. Wir danken dir für Bruder Brenhem. Du hast den letzten Teil der Heilsgeschichte mit ihm begonnen. Wir danken dir dafür. Du hast uns den Propheten Elia gesandt, ehe der große und schreckliche Tag des Herrn kommt. Du hast uns auch sagen lassen, dass seine Botschaft deinem zweiten Kommen vorausgehen wird. Und das tut sie. Wir danken dir dafür und wir preisen deinen herrlichen Namen. Und wenn diese deine Botschaft den Letzten erreicht hat an den Enden der Erde, dann wird die Tür sich schließen. Dann holst du uns heim. Und dann kommen die Gerichte über diese Erde. Herr, wir danken dir. Wir preisen dich. Wir wollen nichts mehr sagen. Vor uns entfaltet sich ein herrliches Bild. Halleluja. Deinen wunderbaren Namen segne jung und alt. Mögen Entscheidungen in unseren Herzen getroffen werden zu deines Namens Ehre und Preis. Herr, dass wir den Ernst der Stunde erkennen und die Botschaft Gottes uns neu groß wird. Herr, wir danken dir dafür. Es ist keine leere Lehre, sondern ein Wort Gottes voll der Kraft, die an denen offenbar wird, die es glauben. Geliebter Herr, du kennst doch all die Herzen, die in Mitleidenschaft gezogen worden sind, durch Gespräche dieser und jener Art, und welch ein innerer Kampf hier und da vorgehen mag. Mögen wir alle erkennen, durch deine Gnade, dass nur das Gespräch mit dir wahrhaftig ist und uns zum Ziele führt. Herr, unser Gott, Jeder Mensch ist doch ein Lügner. Auch wenn er immer zu beteuert, ich sage dir die Wahrheit. Denn so hast du es gesagt. Gott allein ist wahrhaftig, obwohl jeder Mensch ein Lügner ist. Mein Gott, hilf uns! Reiß uns los von den Wunden der Menschen und führe uns zu dir, zu deinen Füßen, dass wir dich reden hören. Dann kommt Offenbarung, dann kommt Belehrung und dann kommt Klarheit. Herr, ich danke dir. Möge deine bluterkaufte Schar hier geweiht sein, hier und an allen Orten auf der ganzen Erde. Herr, wollest du ein Machtwort sprechen lassen, damit der Feind dein Volk ziehen lässt? Wie damals in den Tagen Moses, der Befehl erging, lass mein Volk ziehen. Herr, es wird geschehen. Habe Dank, Preis, Ruhm und Ehre. Es wird geschehen. Dein Volk wird ausziehen. Halleluja! Preis und Ehre, Ruhm und Anbetung deinen wunderbaren und heiligen Namen. Halleluja! Halleluja! Himmlischer Vater, nochmals bitte ich dich darum, dass du jedem Einzelnen diese göttliche Klarheit schenkst und erkennen lässt, worum es jetzt geht, nämlich in den Gleichschritt mit dir und deinem geoffenbarten Worte, das immer in Übereinstimmung mit deinem geschriebenen Worte ist, zu kommen. Du bist ein Gott deines Wortes. Dein Wort erging an die Propheten. Du wurdest Fleisch als Wort. Herr, wir danken dir und wir preisen dich. Mögest du selbst und alle deine Verheißungen in uns offenbar werden, zum Preise und zur Ehre deines wunderbaren und heiligen Namens. Halleluja. Amen.